Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Was bleibt von uns, wenn wir mal nicht mehr sind? Eine sehr nüchterne Antwort auf diese ja durchaus philosophische Frage könnte lauten: Müllberge. Aufgetürmt überall auf der Welt, die Pyramiden des 21. Jahrhunderts, wenn man so will, bestiegen und bewundert von unzähligen Ratten. Zugegebenermaßen ein sehr düsteres Bild. Aber es lässt sich ja inzwischen nicht mehr leugnen, wie viel Müll wir auftürmen. Nicht wenige beschleicht das Gefühl, die Wegwerfgesellschaft muss weg. Aber kann man sie überhaupt entsorgen? Wie könnten wir denn in diesem Wirtschaftssystem weniger Müll oder keinen Müll hinterlassen? Und wer entscheidet überhaupt, was wertloser Müll ist und was wertvoller Rohstoff? Und wie verändert sich unser Verhältnis zu Müll, wenn Mikroplastik inzwischen überall ist, also wenn es im psychoanalytischen Sinne nicht mehr verdrängt werden kann? Darüber kann ich sprechen mit Falko Schmieder. Er ist Kulturwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Lass uns direkt mal in die Tonne schauen. Es gibt ja diesen Satz: Zeig mir deinen Müll und ich sage dir, wer du bist. Wer sind wir denn, wenn wir unseren Müll anschauen?
Ja, tatsächlich haben Sozialanthropologen festgestellt, dass man an der Zusammensetzung des Mülls erkennen kann, welcher Schicht oder welcher Klasse der Konsument oder die Konsumentin angehört hat. Also tatsächlich bilden sich soziale Schichtungen, Klassierungen auch im Müllaufkommen ab. Und insofern kann der Müll auch als ein Forschungsgegenstand betrachtet werden, der Auskunft gibt über die Gepflogenheiten, die Gebrauchsgewohnheiten, über die Bedürfnisstrukturen bestimmter Gesellschaftsmitglieder.
Seit wann sprechen wir denn überhaupt von Müll und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von Abfall?
Das ist eine interessante Frage. Man denkt ja wirklich, dass Müll gewissermaßen zur Geschichte der Kultur unmittelbar dazugehört, aber als ein eigenständiges Stichwort taucht er in den Wörterbüchern erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt erst auf. Der Begriff des Abfalls hat eine längere Geschichte, die zunächst einmal in ganz andere Gebiete führt, nämlich in die Sphäre der religiösen, politischen Welt, wo es um die Abkehr oder die Untreue von Gott oder Staat geht. Und dann gibt es eine zweite Bedeutungsschicht, die eben so etwas meint wie der Rückstand von Produktion oder Konsumption. Und um 1900 herum verbinden sich diese beiden Begriffe. Aber als Stichworte tauchen sie tatsächlich erst um 1900 auf. Und das ist ein interessanter Fall, weil man da sehen kann, dass die Geschichte des Mülls oder die Geschichte der Abfallproblematik tatsächlich historisch variabel ist und überhaupt erst in einem signifikanten Sinne zum Problem wird um diese Zeit herum, mit der Industrialisierung vielleicht in Deutschland um die Mitte des 19. Jahrhunderts, könnte man sagen.
Wie verbinden sich denn diese unterschiedlichen Bedeutungen, also jetzt der Abfall vom Glauben, von Gott, dieses Religiöse mit dem, was wir heute verstehen als Produkte, Dinge, die man nicht mehr nutzen kann?
Das ist eine ganz komplizierte Geschichte und ich weiß noch gar nicht, ob die überhaupt untersucht ist. Es geht wahrscheinlich wirklich um so eine Basismetaphorik wie der Apfel fällt herunter oder Späne fallen herunter. Und das hat man dann metaphorisiert im Sinne von wir fallen vom Glauben ab. Und damit vermischen sich diese beiden Sphären, aber die werden lexikalisch schon sehr früh getrennt, unter demselben Stichwort aber verhandelt. Und mit dem Müll kommt dann ein anderer Ausdruck hinein, der Teile dieser Semantik, die sich mit der Abfallproblematik verbindet, aufsaugt. Aber das ist interessant, wir haben so um 1800 oder auch noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts ganz verschiedene Begriffe für das, was mal allgemein dann als Müll bezeichnet wird. Also zum Beispiel die Bergleute, die sprachen von Krätze. Oder die Metzger, die sprachen von das Kleine in Bezug auf ihre Abfälle. Also es gab für jede Sorte Abfall eigentlich auch eine eigene Bezeichnung. Und erst um die Wende zum 20. Jahrhundert bilden sich dann solche Allgemeinbegriffe heraus, wie der Müll.
Heißt aber, dass eigentlich das, was man als Müll verstanden hat, schon immer negativ konnotiert war, verbunden mit etwas Ekligem oder etwas vielleicht auch moralisch negativ?
Nicht notwendigerweise. Zunächst einmal ist es eine relativ neutrale Bezeichnung für das, was man nicht mehr verwerten kann. Also was bei der Produktion von Dingen oder bei der Konsumtion von Dingen eben als unverwertbarer Rest bleibt. Aber tatsächlich verbinden sich mit diesen Resten dann schon relativ früh auch Erfahrungen der Bedrohung, gerade wenn der Abfall eben auch stinkt und hygienisch ein Problem aufwirft. Insofern sind die dann auch immer negativ konnotiert. Aber es ist nicht notwendig der Fall. Mhm. Es gibt auch gewissermaßen wie Späne, ne, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist eine Form von Abfall, die als relativ unproblematisch gesehen wird. Aber dann im Laufe der Geschichte entstehen tatsächlich Abfallsorten, die ganz klar negativ konnotiert sind.
Genau, und wie kommen wir dahin? Also was macht eigentlich Müll zu einem Stoff, mit dem man nicht in Berührung kommen möchte? Welche Grundlage hat man da eigentlich für das Urteilen? Ist das eher jetzt philosophisch gesehen, sind das ästhetische Urteile im Sinne von, das ist eklig oder vielleicht auch krankheitserregend, gefährlich? Oder sind das funktionale Urteile, ist nicht mehr brauchbar, nicht mehr verwertbar?
Genau, die letzteren, also dass Dinge nicht mehr brauchbar, nicht mehr verwertbar sind, macht sie noch nicht bedrohlich, sondern man muss irgendwie mit denen zurande kommen. Aber tatsächlich diese erste Dimension, die ist ganz entscheidend für die Geschichte der Industrialisierung, wo jede Menge auch Produkte entstehen im Zusammenhang der Produktion, die tatsächlich als gefährlich gelten müssen, die hygienisch bedenklich sind und tatsächlich auch für die Gesellschaft ein großes Problem darstellen. Ja, und insofern ist eben diese Verbindung von Müll oder Abfall mit Gefährdungslagen von zentraler Bedeutung für die ganze Problematik im Grunde, die sich mit diesen Begriffen verbindet.
Nun ist es ja in der Natur so, dass Ökosysteme eigentlich keine Unterscheidung, also Müll gar nicht kennen in dem Sinne, weil alles immer weiter verwertet wird und diese Unterscheidung von Gut und Müll, wie wir sie machen, in dem Sinne gar nicht existiert. Wie entscheiden wir denn darüber, was wertlos ist, was Abfall ist und was kostbar ist, also weiterverwendet werden kann als Rohstoff oder auch Museumsobjekt wird?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt der neueren Kulturwissenschaften, die sich mit dem Müllthema etwa seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu beschäftigen beginnen. Die sagen nämlich, dass tatsächlich Müll keine natürliche Eigenschaft von Dingen ist, sondern mit gesellschaftlichen Wertzuschreibungen zu tun hat. Also das, was man jeweils als Müll betrachtet, unterliegt der Geschichte. Und das kann man auch zeitgenössisch etwa daran sehen, dass das, um Ihr erstes Beispiel aufzugreifen, dass das, was die einen in den Mülleimer werfen, von den anderen wieder als Lebensmittel oder als Rohstoff betrachtet wird. Und insofern kann man schon sehen, das hängt nicht an den Dingen selber, dass sie quasi von Natur aus Müll sind, sondern das hängt eben zusammen mit gesellschaftlichen Bedürfnislagen, Wertzuschreibungen, auch mit Klassenschichtungen, Bedürfnisstrukturen und so weiter. Also tatsächlich lässt sich das nicht trennen, sozusagen der stoffliche Aspekt und der kulturelle Aspekt, die sind immer zusammen zu betrachten, wenn wir über Müll oder Abfall sprechen.
Das heißt aber, auf einer strukturellen Ebene kann man sagen, dass Müll funktioniert wie Geld. Also das ist eine unausgesprochene Übereinkunft, dass man kollektiv an den Wert oder Unwert von etwas glaubt.
Ja, ganz so radikal würde ich es nicht sehen. Also es gibt einfach diese stoffliche Seite bestimmter Abfallsorten, die einfach sich der Konvention ein Stück weit entziehen. Also es gibt tatsächlich Dinge, wo wir sagen würden, die sind unzweifelsfrei als Müll zu betrachten. Nur gilt das nicht allgemein. Ja, das wäre auch eine Differenz zum Geld, das wirklich Konvention gewissermaßen ist. Aber der Müll, ja, es gibt tatsächlich Müllsorten, wo wir uns alle einig sind darin, dass es ein gefährlicher Stoff ist, dass er mit unseren Produktionsgewohnheiten, ja, dass er da als eine Gefährdung der Ordnung auch angesehen wird, als etwas Schmutziges und das resultiert aus seiner stofflichen Natur.
Im Zusammenhang mit Müll gibt es ja dieses schöne Wort Entsorgen. Also, dass man sich sozusagen nicht mehr sorgen muss um das, was man da ausgeschieden hat, was man losgeworden ist. Wenn wir das jetzt vielleicht auch mal psychoanalytisch versuchen zu greifen, handelt es sich da letztlich um einen riesigen Prozess der Verdrängung, wo wir das Ausgeschiedene einfach nicht mehr sehen wollen, es entsorgt wird?
Ja, der Begriff des Entsorgens ist tatsächlich verräterisch und sagt sehr viel über gesellschaftliche Natur- und Dingbeziehungen aus. Und tatsächlich scheint mir hier eine psychoanalytische Perspektive angebracht, weil in diesem Begriff des Entsorgens, der ja übrigens auch auf die Vergangenheit, auf Aspekte der Vergangenheit angewendet wird, was vielleicht auch interessant ist, dass mit dem Begriff Entsorgen tatsächlich suggeriert wird, dass es möglich ist, Dinge irgendwo hinzupacken und dann sind sie weg. Dann müssen wir uns nicht mehr um sie sorgen und brauchen uns nicht mehr darum zu kümmern. Sie sind aus unserem Gesichtskreis heraus und damit ist die Problematik erledigt. Und genau das wird in der Geschichte der Abfallproblematik als immer problematischer erkannt, weil man eben merkt, dass die Abfallmassen und die Abfallstoffe sich so vermehrt haben, dass es eigentlich keinen Ort mehr gibt, wo man sie einfach entsorgen kann. Die kommen zurück. Ja, insofern ist der Begriff des Entsorgens tatsächlich verräterisch. Er verweist auf eine Dimension der Verdrängung, die man aber nicht länger aufrechterhalten kann, sondern wir müssen uns der Problematik immer mehr stellen, in dem Maße, wie wir eben immer mehr Müll produzieren, den wir mittlerweile ja auch überall finden.
Genau, es ist ja so, reiche Länder haben lange und tun es ja immer noch, Müll irgendwo anders hin verschifft, einfach in ärmere Länder. Jetzt sagen einige von diesen armen Ländern, wir wollen den nicht mehr. Wir geben euch den zurück, ihr könnt mit dem selber umgehen. Das sehen wir einerseits und andererseits ja auch, wie Sie sagen, dass Müll überall inzwischen vorhanden ist. Bei Mikroplastik sehen wir das sehr stark. Was bedeutet das denn für diesen Akt der Verdrängung, dass diese Idee, diese naive Idee vielleicht auch von, wir können das irgendwie loswerden und dann ist das nicht mehr da. Was bedeutet sowas wie Mikroplastik für dieses Verhältnis zum Müll? Mhm.
Ja, mit dem Verdrängen, das heißt natürlich zunächst einmal, man entsorgt das an anderer Stelle und drängt es anderen auf. Also was wir verdrängen, drängen wir anderen dann irgendwo auch auf, in dem Maße, wie tatsächlich reiche Länder ihren Müll in ärmere Länder exportieren. Und da kehrt das sozusagen im internationalen Maßstab wieder, was ich eingangs in Bezug auf soziale Klassierungen innerhalb einer Gesellschaft genannt habe, dass es eben da unterschiedliche Stellungen zum Müll gibt, ne? Was dem einen Lebensmittel ist, dem anderen Müll. Und so verhält sich das in den internationalen Beziehungen. Und darin kann man auch ein Erbe tatsächlich kolonialer Ausbeutungsverhältnisse tatsächlich sehen, dass die reichen Länder es sich eben lange leisten konnten oder meinten, es sich leisten zu können, den Müll zu exportieren. Tatsächlich. Und jetzt machen wir eben die Erfahrung, dass das immer problematischer wird. Einerseits, weil sich diese Länder selber wehren, im Zuge des erwachten ökologischen Bewusstseins eben selber sehen, dass sie diesen Müll nicht mehr annehmen, sondern dass er gefälligst dort bearbeitet wird, wo er entsteht. Und dass es eben auch Müllsorten gibt oder Abfallstoffe gibt, die sich überhaupt nicht mehr so leicht entsorgen lassen, wie eben das Plastik, das Mikroplastik, das sich tatsächlich überall findet und das sich auf eine unheimliche Weise überall verbreitet und sich offenbar jetzt immer mehr unserer Kontrolle entzieht und auch jetzt anfängt, Rückwirkungen zu haben, weil es nämlich sich bis in die Stoffwechsel der Menschen hineinverlagert. Also der Müll kehrt sozusagen in das Innere der Gesellschaft zurück, die versucht hat, diese Müllproblematik auszulagern. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie der Müll also nicht nur in die Gesellschaft zurückkehrt, sondern sogar in die Körper der Einzelnen zurückkehrt über diese Mikroplastikteilchen, die sich überall finden, nicht im Wasser finden, am Strand finden.
Das heißt, da sehen wir jetzt, beobachten wir jetzt eine Verschiebung in diesem Verhältnis von innen und außen, dass man den Müll eben nicht mehr externalisieren kann, nicht mehr auf ein imaginiertes Außen, sondern dass der immer schon im Inneren auch von Gesellschaften, von Körpern ist. Gleichzeitig weisen Sie ja auch darauf hin, dass sich unser zeitliches Verhältnis verändert durch so etwas wie Mikroplastik, aber auch Atommüll. Inwiefern?
Genau, das zeitliche Verhältnis kann man so beschreiben, dass der Müll in den klassischen Formaten jedenfalls relativ schnell wieder unschädlich gemacht werden konnte, weil die Natur diese Stoffe absorbiert hat. Aber in dem Maße, wie wir neue Stoffe herstellen, wie etwa das Plastik oder dann eben später auch der Atommüll, produzieren wir Sorten Müll, die einfach einer ganz anderen zeitlichen Dynamik unterliegen, weil sie eben nicht mehr so schnell natürlich abgebaut werden können. Und im Falle des Atommülls ist man gut beraten, diese Sorte Müll über tausende Jahre wegzuschließen, weil er sonst eben eine eminente Bedrohung für das Leben der Menschen ist. Es entstehen historisch gesehen Müllsorten oder Abfallsorten tatsächlich, die sich mit diesen traditionellen Begriffen auch in Bezug auf die Zeitlichkeit, in Bezug auf Abbauraten, auf natürliche Zerfallsprozesse einfach gar nicht mehr so leicht vergleichen lassen, weil sie diese Dimensionen sprengen. Und insofern haben wir es mit einer doppelten Entgrenzung zu tun. Man könnte sagen, räumlich rücken uns die Dinge wieder auf den Leib und zeitlich greifen die so weit auf die Zukunft über, dass das tatsächlich ein Thema wird, wo man sagen müsste, das geht eigentlich dahin, dass hier das Überleben auch der zukünftigen Generationen zumindest eingeschränkt wird, die Überlebensbedingungen gefährdet werden oder dass die Lebensmöglichkeiten eingeschränkt werden in dem Maße, wie immer mehr von diesem Müll in der Welt ist. Klar, die Sorte, wo das am deutlichsten wird, das ist eben der Atommüll tatsächlich. Ja, mit dem werden wir über tausende Jahre noch zu Rande kommen müssen. Der verschwindet einfach nicht.
Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt uns die Gesellschaft angucken und das Wirtschaftssystem? Also ist Müll ein elementarer Bestandteil der kapitalistischen Lebensweise oder kann man sich auch einen Kapitalismus vorstellen, der vielleicht wie ein Ökosystem funktioniert, also alles wieder aufnimmt, was er ausscheidet?
Das glaube ich leider nicht, dass das möglich ist. Also das kapitalistische Wirtschaftssystem ist ja im Unterschied zu allen vorangegangenen Wirtschaftssystemen dadurch gekennzeichnet, dass es einem Imperativ der Wachstumssteigerung unterliegt. Sozusagen ein eingebauter Zwang, dass die Wirtschaft permanent wachsen muss. Und das merken wir ja auch an gegenwärtigen Diskussionen. Sobald das Wirtschaftswachstum sich verringert, schrillen die Alarmglocken. Insofern glaube ich das nicht, weil mit dieser Art von Wirtschaft, die diesem Steigerungsimperativ unterliegt, das heißt ja nichts anderes, als dass auf immer höherem Produktionsniveau produziert werden muss. Das heißt, dass wir also mit wachsendem Stoffumsatz zu tun haben, mit einer wachsenden Vernutzung von Ressourcen. Und diese Art von systemisch imperativischer Wachstumsfixierung, die führt notwendig dazu, unter Bedingungen sozusagen eines begrenzten Planeten, dass wir mit der Müllproblematik sozusagen leben müssen unter diesen Bedingungen und dass sie sich verschärfen wird, weil wir eben im wachsenden Umfang Stoffe verbrauchen und dann eben auch Stoffe sozusagen wieder in die Natur zurückführen. Und das betrifft alle Ebenen, die sich eben in dieser Klimakrise sozusagen zu so einem großen Unheil verdichtet haben. Insofern ist die Müllproblematik nur ein Aspekt dieser gesamten ökologischen Krise. Und die sehe ich tatsächlich verbunden mit diesem Wirtschaftssystem auf eine notwendige Weise. Also ich meine nicht, dass man im Rahmen dieser Wachstumsfixierung diese Problematik wird lösen können.
Sie arbeiten ja auch stark begriffsgeschichtlich. Sie haben jetzt eben gesagt, dieses Verbrauchen spielt eine große Rolle. Wenn wir da noch mal kurz reinzoomen, vielleicht in diesen Begriff Verbraucher, Verbraucherin. Was sagt uns dieser Begriff und inwiefern unterscheidet er sich vielleicht auch vom Konsumenten, Konsumentin?
Das ist auch wieder so ein verräterischer Begriff, wie der Begriff der Entsorgung. Ja, also ich finde das skandalös, dass wir als politische Subjekte, als Verbraucher angesprochen werden, weil im Begriff des Verbrauchens ja einfach nur die Vernichtung einer Sache liegt. Also wenn wir als Verbraucher angesprochen werden, dann werden wir im Grunde angesehen wie Motoren, die Sprit verbrauchen, Sprit fressen. Es ist egal, wohin die Reise geht, es ist egal, wie schön sie ist. Es geht nur darum, Dinge zu vernutzen. Und das ist eben so ein typischer Begriff, der auf eine Wirtschaftsweise verweist, der es tatsächlich um Wachstum geht und um den Verbrauch von Dingen geht. Und interessant ist die Differenz zum Konsumenten. Da gibt es natürlich auch das Motiv des Verbrauchens, aber da steckt eben auch noch eine Dimension von Genuss drin, dass man Dinge konsumiert, dass es möglicherweise auch eine Dimension des Gebrauchens gibt im Konsum, die im Begriff des Verbrauchens weg ist. Ja, da geht es nur darum, sozusagen ist nur der Aspekt der Vernutzung einer Sache ist da angesprochen und dass wir als Subjekte gewissermaßen Verbraucher sein sollen. Das ist höchst dubios, aber auch höchst vielsagend in Bezug auf die Rolle, die uns sozial zugedacht ist in der Gesellschaft.
Und haben Sie dazu einen Gegenbegriff? Also wenn wir jetzt auch so in Richtung Utopien gehen, wie man das anders ausdrücken könnte?
Naja, also ein Gegenbegriff, da muss man noch gar nicht utopisch denken. Ich glaube, ein Gegenbegriff, der durchaus alltagstauglich ist, ist der Begriff des Benutzers zum Beispiel oder der Benutzerin, wo klar ist, dass wir Dinge gebrauchen wollen, die uns nützlich sind und unser Leben schöner gestalten, ja. Also da ist diese Verbrauchsdimension vielleicht impliziert, aber eben nicht vordergründig da.
Wenn wir uns jetzt so ein bisschen der Zukunft auch zuwenden und dieser Idee von, wir haben das eben ja auch schon beschrieben mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, wie problematisch die Dynamiken darin sind. Es gibt ja diese Idee, dass man vielleicht mit weniger Müll lebt, vielleicht aber auch ohne Müll. Sind das romantische Vorstellungen letztlich, also die so eine Idee haben von einem Ökosystem, was komplett funktional ist und in sich stimmig? Ist das am Ende eine romantische Träumerei?
Nein, ich glaube, es ist eher ein gesellschaftliches Erfordernis. Und das sind aber gesellschaftlich gesehen sehr marginale Gruppen, die sich vorgenommen haben, eben tatsächlich Müll zu vermeiden oder sehr wenig Müll zu produzieren. Das ist auch höchst lobenswert. Solange das aber ein alternativer Lebensstil bleibt, der sich auf gewisse gesellschaftliche Randgruppen letztlich nur bezieht, wird es kein verallgemeinerungsfähiges Modell. Also ich glaube, wenn man die Problematik grundsätzlich angehen will, dann muss man auf der Ebene gesellschaftlicher Regelungen vorgehen und kann das nicht ins Belieben einzelner Akteure setzen. Aber deren Bemühen, natürlich den Müll zu reduzieren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, das ist natürlich eine Haltung, die wir auch brauchen in Bezug auf diese ökologische Krise. Nur glaube ich eben nicht, dass es verallgemeinerbar ist.
Jetzt ist es ja so, dass wir in hochdifferenzierten Gesellschaften und Wirtschaftssystemen leben. Kann man da so etwas wie eine funktionierende Kreislaufwirtschaft entwerfen oder geht das letztlich dann wieder nur im Kleinen?
Ja, letztlich funktioniert das zunächst einmal nur im Kleinen und ich glaube eben tatsächlich auch nicht, dass es im Rahmen dieser Wirtschaftsordnung möglich sein wird. Es wird ja viel von Nachhaltigkeit gesprochen, aber das ist eben ein sehr schwammiger Begriff, den sich ja mittlerweile auch jedes Unternehmen vorgenommen hat und mit ihm Werbung macht. Wenn es um Zukunftsfähigkeit geht oder so, dann ist eben ein Wachstumsimperativ nicht zukunftsfähig und nicht nachhaltig. Und ich sehe tatsächlich diesen Grundwiderspruch, dass einerseits das Bedürfnis allgemein kommuniziert wird nach einem nachhaltigen Lebensstil oder einer nachhaltigen Wirtschaft, die sich in diesem Kreislaufsymbol verwirklicht und auf der anderen Seite kollidiert aber dieses Symbol mit diesem Pfeil, mit diesem Wirtschaftspfeil, der aus der Ökonomie kommt. Und das ist tatsächlich ein Grundwiderspruch oder wenn man so will, auch eine Schizophrenie unserer Epoche, die einerseits erkannt hat, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist ja so eine stehende Wendung auch. So kann es nicht weitergehen. Und dann hat man aber andererseits das Bedürfnis, in eine Kreislaufwirtschaft zurückzukommen, von der wir noch nie so weit entfernt waren wie heute. Ja, und das ist tatsächlich ein ungelöstes gesellschaftliches, politisches Problem und das muss dringend angegangen werden.
Es gibt ja verschiedene Handhabungen von Müll. Verwalten, verwerten und vernichten. Können wir vielleicht an diesen dreien veranschaulichen, wie sich das Verhältnis ändern müsste, damit man in einer nachhaltigeren Gesellschaft lebt?
Na, ich glaube, grundsätzlich müsste man damit anfangen, dass er gar nicht erst entsteht. Also, dass man schon auf der Ebene der Herstellung von Produkten darauf achtet, dass man Ressourcen verwendet, die möglichst langlebig sind, dass man Produkte herstellt, die eine hohe, lange Nutzungsdauer haben, einen hohen Gebrauchswert haben. Also, dass Müll eigentlich erst einmal vermieden wird. Wenn er denn doch entsteht, dann sollte man eben darauf achten, dass er möglichst wieder integriert werden kann in die Kreisläufe. Das heißt eben auch, bei der Produktion schon darauf zu achten, dass die einzelnen Materialien, die man verwendet, dann auch wieder recycelbar sind zum Beispiel. Oder dass man die Dinge so baut, dass sie in Komponenten zerlegt werden können, sodass man die einzelnen verschiedenen Materialien wieder verwertet. Also, das ist möglichst schon in der Produktion bedacht wird, dass möglichst wenig Müll überhaupt entsteht. Und wenn er dann entstehen muss, dann, gut, dann muss man so mit ihm umgehen, dass er eben möglichst so entsorgt wird, dass keine gesellschaftlichen Beeinträchtigungen entstehen. Ja? Und besonders gefährdete sozusagen oder Hochrisikotechnologien wie eben die Atomkraft, na, die sollte eigentlich längerfristig abgeschafft werden. Tatsächlich, es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, das zu tun in den alternativen Energien und dahin müssen wir kommen. In Deutschland ist es ja nun passiert, aber durch die Krise, die wir gegenwärtig erleben, ist das eben jetzt wieder neu Verhandlungssache geworden, was ich für einerseits nachvollziehbar halte, aber längerfristig, wir müssen da, oder schon eigentlich gar nicht längerfristig, sondern sehr kurzfristig aus solchen Technologien raus, ja, dass bestimmte Müllsorten auch gar nicht erst entstehen. Das betrifft übrigens auch das Plastik.
Was bedeutet das denn eigentlich für die Sinnfrage einer Gesellschaft, wenn wir so viel Müll produzieren? Sinn wird ja oft übersetzt auch als, was hinterlassen wir der Nachwelt? Was soll mal sein? Ich habe das auch in der Anmoderation schon gesagt, was soll mal sein, wenn wir nicht mehr sind? Was bedeutet das für unsere Sinnhaftigkeit, unseren Entwurf als Gesellschaft, wenn wir wissen, was ein unglaublich viel Müll?
Das ist ein großes Problem und ich glaube, dass es gegenwärtig angezeigt wird durch Schülerprotestbewegungen, die sagen, ihr stellt immer mehr Dinge her, die unsere Überlebensbedingungen gefährden. Und das ist natürlich eine fundamentale Sinnkrise. Also wenn man sich dieser Fragestellung wirklich aussetzt, dann wird man bemerken, dass diese Gesellschaft auf Kosten zukünftiger Generationen lebt und das schon seit längerer Zeit tut. Und das ist natürlich eigentlich in Bezug auf Aspekte auch der Moralität ein unhaltbarer Zustand. Noch um 1800 herum war es eigentlich Konsens der Aufklärung und auch der politischen Systeme, dass man die Erde sozusagen den nachkommenden Geschlechtern verbessert hinterlassen soll. Ja, also wir machen das Gegenteil, nicht? Wir untergraben durch unseren Lebensstil, durch unsere Produktionsweise eigentlich die Lebens- und Überlebensbedingungen der nachfolgenden Generation. Und das ist natürlich ein grundlegendes Sinnproblem, Moralproblem, das sich damit verbindet.
Verändert sich vielleicht auch in Zukunft das Verhältnis von Natur und Kultur nochmal? Also in Bezug auf Müll, ich denke da jetzt gerade an ein Beispiel. Da geht es natürlich nicht um jetzt besonders schlimmen Atommüll oder so, sondern da geht es um Glasflaschen. Das ist der Glass Beach in Kalifornien. Der wurde in den 50er Jahren zur Müllkippe erklärt und deshalb wurden da relativ viele Bierflaschen dann auch hingeworfen. Diese Glasscherben, die haben sich natürlich irgendwie glatt geschliffen, liegen dort jetzt und das Ganze ist eine Touristenattraktion geworden, also ein kulturelles Gut, wo jetzt teilweise auch Leute argumentieren, naja, Glas ist ja auch natürlich und wir haben da halt eben eine andere Form von Natur geschaffen, die jetzt eben kulturell zugänglich ist. Glauben Sie, dass sowas häufiger passieren wird, also dass wir Teile unseres Abfalls umdeuten und unser kulturelles Selbstverständnis sich vielleicht auch ein bisschen ändert?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und es ist ja eigentlich seit längerer Zeit in den Sozialwissenschaften oder auch in den Kulturwissenschaften klar, dass diese alte Trennung von Natur und Kultur eigentlich schon lange nicht mehr funktioniert, weil wir eben Natur schon so tiefgreifend verändert haben, dass es eigentlich immer Kulturlandschaften sind. Also dass wir eigentlich diesen Begriff einer unberührten Natur, dass es den eigentlich schon länger nicht mehr gibt. Und dass wir insofern immer schon mit Vermittlungsformen, mit einer gesellschaftlich bearbeiteten Natur zu tun haben. Und durch diese Entgrenzung des Mülls wird diese Problematik eigentlich nur noch mal unterstrichen. Und das kann tatsächlich dann auch zu solchen positiven Aufwertungen führen, wie in Bezug auf diesen Glasstrand, der dann tatsächlich als eine Art schützenswertes Naturreservoir quasi erscheint. Ne? Weil wir ja sonst mit Strand sozusagen verbinden, dass er natürlich entstanden ist. Und da erscheint das als eine zweite Natur, die aber ästhetisch wertvoll und auch irgendwie beglückend erscheint. Und insofern dann auch konservatorische Bemühungen auf den Plan ruft. Noch schlagender, glaube ich, scheint es mir in Bezug auf das Anthropozän. Das ist ja eine neue Epochenbezeichnung, die um 2000 herum aufgebracht worden ist von Naturwissenschaftlern, die auf diese ökologische Krise reagieren. Und dann haben Geologen auch versucht, dieses Anthropozän als Epoche zu datieren. Die haben sich dann gefragt, wann fängt das eigentlich an, dass der Mensch in der Erdkruste Spuren hinterlässt, die man gewissermaßen als eine deutlich abgrenzbare Schicht wahrnehmen kann. Und interessanterweise sind mehrere Vorschläge in Bezug auf solche Schichten, also auch auf den Beginn der Epoche des Anthropozäns, verweisen auf Müllkategorien, auf Rückstände der Produktion. Also es ist einmal die atomare Dimension, diese radioaktiven Elemente, die in der Erdrinde nachgewiesen werden können. Und es ist auf der anderen Seite die CO2-Produktion, die um 1800 ansteigt. Insofern definiert sich quasi im gewissen Sinne diese neuere Epoche über Müllkategorien. Ja, und da kann man eigentlich ja schon sehen, dass diese Vermittlung von Natur und Kultur, dass das völlig neue Dimensionen mittlerweile gefunden hat, wenn Geologen den Beginn einer kulturellen Epoche definieren.
Was würden Sie denn zum Abschluss sagen, jetzt auch mit Blick auf die Zukunft? Welche Handhabe haben Sie mit Müll, weil Sie sich so viel mit dem Thema auch abstrakt beschäftigt haben? Inwiefern hat sich da Ihr Verhältnis verändert zu der Art und Weise, wie Sie Müll produzieren?
Ja, ich nehme das natürlich erst einmal als Wissenschaftler wahr und insofern ist das für mich ein Forschungsgegenstand, aber natürlich hat das auch Rückwirkungen auf die eigene Lebenspraxis. Ich meine schon, dass ich ein Stück weit sensibler geworden bin in Bezug auf das, was ich da kaufe und in das, was ich da auch dann eben in die Müllsysteme zurückspeise, dass das dann auch einen Rückbezug hat. Aber ich nehme das tatsächlich wesentlich als ein gesellschaftliches Problem, wo der Einzelne natürlich mit seinen Mülltrennungen etwas tun kann. Aber wenn man diese Problematik, die so tiefgreifend ist, wirklich angehen will, dann denke ich, und es soll keine Ausrede sein, aber ich glaube, es ist ein gesellschaftlich-politisches Problem, zu dem Einzelne in ihrem persönlichen Alltag nur relativ wenig beitragen kann. Ich glaube, diese grundsätzlichen Lösungen, die müssen auf der gesellschaftlich-politischen Ebene getroffen werden und haben dann viel tiefgreifendere Rückwirkungen auf die Alltagswelt.
Das sagt der Kulturwissenschaftler Falko Schmieder. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.